Guten Morgen. Ich war vor circa 2 Wochen einen schönen Donnerstagmorgen laufen. Ich lief dann auf den Sonnenaufgang zu. Und der Sonnenaufgang ist ja besonders dann so schön, wenn da auch mal Wolken dazwischen sind. Als ich zurücklief, gab es einen Regenbogen. Also der Bogen war wirklich voll zu sehen und die Farben so deutlich und das doppelt. Da dachte ich, wow, was für ein schöner Tag. Besser kann es nicht sein, so in den Tag zu starten. Ein paar Minuten später gab es einen Wind und einen starken Regen und nun war ich pitschnass. Ich hatte nicht mehr weit weg. Aber sind solche Bilder nicht Bilder, die in unser Leben hineinsprechen? Sonnenschein, Regenbogen, die Sprache für Beständigkeit, für Hoffnung. Und dann so ein Sturm, unser Schicksalsschläge. Das sind alles Bilder, die wir kennen und in unserem Alltag gebrauchen. Und ich möchte heute auch über ein Bild sprechen. Mein Thema lautet, und das Licht bleibt doch nicht aus. Und das Licht bleibt doch nicht aus. Wir lesen aus Jeremia 11, 16. Jeremia 11, 16. Da heißt es, ein Grünölbaum mit schöner, wohlgestatteter Frucht hat dich der Herr genannt. Mit mächtigen Brausen legt er nun Feuer an ihn und seine Äste krachen. Die Zeit. Jeremia befindet sich circa in der 600 vor Christus in dieser Jahrhundertwende. Und wir wissen, es lief sehr turbulent zu in dieser Zeit. Nebukadnezar, der König von Babylon, umringte Jerusalem und versuchte es einzunehmen. Es gab 3 Etappen, in denen das Volk, also Juda und Jerusalem, die Menschen, die da wohnten, weggeführt wurden. 605 vor Christus, dabei war der Prophet Daniel, der mit weggeführt wurde nach Babylon. Dann 597 vor Christus, dabei war der Prophet Hesekiel. Und dann endgültig 586, Wegführung und Zerstörung Jerusalems, Tempel wurde komplett vernichtet. Das war die grausame Zeit. Und hier in dieser Zeit spricht Gott und sagt, Juda, du bist ein grüner Ölbaum mit schöner, wohlgestatteter Frucht. Eine andere Übersetzung, ein saftiger Ölbaum. Somit ist Juda in seiner jugendlichen Vollkraft gemeint. Er blüht und gedeiht und bringt Frucht. Ja, diese Frucht war wie ein Schmuck. Ein Schmuck herrlicher Früchte nennt es Menge. Es gedeiht, bringt Schatten, gibt den Menschen die Oliven. Und es ist Herbstzeit. Da blüht gerade der Baum. Und ich bitte dann den Baum, genau, das ist ein Baum, den ich 2016 auf den Ölberg gemacht habe. Das war im Frühjahr. Aber da, hier in diesem Text, ist er am Blühen, in so voller Pracht. Mit diesem Olivenöl hat man Licht gemacht und Menschen gesalbt. Das Interessante ist, Jerusalem oder Juda wurde so genannt und sollte praktisch alle diese Bilder in sein Volk tragen, die Ernährung, die Salbung, das Licht, aber auch für die Nachbarvölker. Das Interessante dabei ist, und das Traurige, Gott hat Juda so genannt und es war nicht mehr. Vielen Dank für das Bild. Es war nicht mehr. Er sagt, ich werde Feuer an Juda legen, an Jerusalem. Es wird völlig vernichtet werden, es wird verbrennen. Und das ist die große Tragik. Hier werden die Führer, die geistlichen Führer angesprochen, die eigentlich für das Wort Gottes, für die Gebote stehen mussten, um das den Menschen mitzuteilen, zu verkünden in rechter Weise. Sie haben aber falsche Opfer dargebracht. Sie haben vor Gott geheuchelt und das kann Gott nicht ab. Ein Schlüsselvers in Jeremia aus Jeremia 22, 21 besagt es sehr treffend. Ich habe zu dir geredet, als es dir noch gut ging, aber du sagtest, ich will nicht hören. Das war deine Art von deiner Jugend an, dass du nicht auf meine Stimme hörtest. Das ist ein Bild für die damalige Zeit. Und diese geistlichen Führer haben versagt. Sie haben ihr Dienst nicht ausgeführt. Und ich denke mal, heute redet Gott zu uns, besonders auch zu denen, die wir in einer Leitungsfunktion stehen, die wir das Wort Gottes weitergeben. Und ist das Wort Gottes immer noch ein Maßstab für uns? Richten wir uns danach aus? Schöpfen wir daraus? Gott hat ein besonderes Augenmerk, besonders auf diejenigen, die das Wort Gottes lehren und weitergeben. Und es ist gut, wenn wir uns da immer wieder neu ausrichten auf das Wort Gottes. Denn ohne das Wort Gottes erlischen wir. Unser Licht, unsere Kraft geht zugrunde. Die Invasion von Nebukadnezar und die Zerstörung Jerusalems endete 586 vor Christus. Nebuzaradan, das ist die rechte Hand von Nebukadnezar, er hat praktisch diese Invasion durchgeführt und somit Jerusalem vernichtet und zerstört. Juda wurde geschlagen und gedemütigt. Und das ist das Bild, was wir hier haben. Es war ein grüner Ölbaum mit schöner, wohlgeschatteter Frucht. Es ist es aber nicht mehr. Es ist verbrannt. Es ist vernichtet. Was passierte kurz davor? Gott kann sich das nicht anschauen. Gott weilte ja im Tempel, in seiner Gegenwart. Und man nennt es die Shechina-Herrlichkeit, in der Gott verweilte. Und diese, das sah übrigens Hesekiel damals in der Wegführung in Babylon in einer Vision, dass diese Gegenwart Gottes vom Tempel austritt. Und in vier Schritten hat Gott praktisch den Tempel verlassen, bevor das Ganze geschah. Erstens, die Gegenwart Gottes ruhte auf den Cherubinen. Das sind Nachbildungen von Engeln. Und darüber verweilte Gott in seiner Gegenwart. Sie wich dann im zweiten Punkt zur Schwelle des Hauses, dann zum dritten zum östlichen Tor am Hause des Herrn. Und im vierten Punkt endgültig zum Ölberg und von dort wich sie und kam nie mehr zurück. Das heißt, auch der zweite Tempel hatte die Gegenwart Gottes nicht, so wie der Tempel, der herodianische, zu der Zeit, wo Jesus auf der Erde war. Mich interessieren diese Möbelstücke und besonders der siebenarmige Leuchter, der im Tempel verweilte und Licht bringen sollte. Und diese Möbelstücke, die verweisen ja alle auf Jesus Christus. Und in 2. Mose 27, 20 lesen wir: Und du sollst den Kindern Israels gebieten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann. Also diese Leuchter, sie sollten nur vom Olivenöl, also das Öl von Oliven, mit diesem Öl sollten diese Leuchter brennen. Es gab noch verschiedene Nussöle und so weiter, die waren auch hochwertig. Aber Gott hat bestimmt, nur von diesem Öl sollen diese Leuchter leuchten. Und das Interessante dabei ist, dass diese Lampen praktisch auch dann erlischen. Und das ist ja eine Tragik. Erstens wurden die Menschen verschleppt, dann wurde der Tempel zerstört, Jerusalem, und somit praktisch die geistliche Heimat. Und das war ein Niedergang für die Juden damals. Das war, ich gehe mal davon aus, dass wir uns das Ganze so gar nicht vorstellen können, weil es für ein Dilemma es war. Aber Gott hat das ihnen so verheißen: Wenn ihr mein Wort nicht haltet, dann werde ich euch vertreiben. Dann werden Menschen kommen, die euch wegnehmen werden. In 5. Buch Mose 28 können wir das nachlesen. Diese Verheißungen, Prophezeiungen, wenn das Volk Gottes nicht nach seinem Wort sich ausrichtet. Und vielleicht bist du im Begriff, geistlich zu erlöschen. Vielleicht hast du nicht mehr die Interesse am Wort Gottes. Es sagt dir nichts mehr aus. Du hast nicht mehr das Interesse, auch vor allem in dieser Zeit ist es ja günstig, nicht mal zum Gottesdienst zu kommen. Du bezeugst die Bibel nicht mehr oder dein Glauben nicht mehr durch deine Werke, weil das Licht in dir nicht brennt. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt in Matthäus 5,14. Sind wir es wirklich? Sind wir diejenigen, die wir das Licht weitergeben? Bedenke, der Olivenbaum war grün mit guter Frucht. Es lag nicht am Wasser, sonst würde er verdorren. Und es liegt nicht an Gott, wenn wir verschmachten, wenn wir keine Lust mehr haben auf das Wort Gottes, wenn wir Gott den Rücken zuwenden. Es liegt an uns. Und da müssen wir einander an uns arbeiten und Gott bitten, dass er uns da neu ausrichtet. Als der Prophet Daniel damals in Babylon war, in der Gefangenschaft, las er das Buch Jeremia. Und er hat Hoffnung geschöpft. Und das ist das Beste, was wir tun können, wenn wir wirklich dunkle Zeiten haben. Vielleicht Schicksalsschläge, schweres Leid, es wirklich dunkel um uns herum ist. Gott verheißt uns Licht in seinen Worten. Oder vielleicht, wenn du dich abgewandt hast von Gott, nimm die Bibel und lies. Und das ermutigt uns auch, für die Menschen zu beten, die fern von Gott sind. Gottes Wort ist stark. Gott verheißt uns aber Wunderbares. Ist das Licht endgültig aus? Geht der verbrannte Ölbaum zugrunde? Hat Israel und haben alle Nationen keine Hoffnung mehr? Wir lesen eine wunderbare Verheißung in Jesaja 11,1. Jesaja 11,1 berichtet uns, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Israels und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Wenn wir diesen verbrannten Baum vor uns haben, die Äste sind nicht mehr zu erkennen, der vielleicht schon, ja, da ist kein Leben, und auf einmal sprost dort eine Pflanze heraus und gibt Hoffnung. Und das bezieht sich jetzt auf Juda. Das bezieht sich jetzt auf den verheißenen Messias. Und in Psalm 132,17 heißt es, dort will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten, meinen Gesalbten. Gott hat Gefallen daran, wenn wir Menschen nicht mehr weiter wissen, dann etwas Neues zu kreieren. Wenn wir am Ende mit unserem Latein sind, dann ist Gott dran. Oder sollen wir auch Gott wirken lassen? Und mit Jesus soll das Licht wieder hell brennen. Kein Tempel, kein Licht. Damit das Licht wieder brennen kann, müssen die Olivien wieder gepresst werden. Das jüdische Volk ist immer noch fern von Gott und glaubt überwiegend nicht an den Messias. Somit können sie das Öl nicht pressen. Also muss Gott selbst ran. Und was macht Gott? Gott sendet seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, um ihn wirklich zu pressen. Und das ist das Interessante. Gott gibt sein Bestes wie einen grünen Ölbaum mit schöner, wohlgeschatteter Frucht. So wie Olivenöl ihren Zweck erfüllen muss, erst dann, wenn sie ordnungsgemäß verarbeitet worden sind, so wird der Messias seine Bestimmung erst erfüllen, nachdem er gemahlen worden ist, dann gepresst und dann zwischen zwei Steinen zerquetscht. Und ich bitte da um das zweite Bild. Das ist so eine Ölpresse. Da kommt eine Stange in die Mitte rein und dann wird dieser Stein im Kreis gedreht und das Öl, die Olive zerquetscht. Und wir können es vorstellen, man sieht nichts mehr von dieser Olive, von so einem Stein. Vielen Dank. Und das Interessante ist, wenn wir Jesaja 52,14 lesen, da heißt es, gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und dann in 53, 2 bis 3, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und dieser Textpassage spricht davon, dass Jesus als Mensch gar nicht zu erkennen war. Er war so entstellt und so grausam anzuschauen, aber aus ihm floss Blut. So wie aus einer Olive das Öl fließt und Segen bringt. Und das Blut Jesu Christi, und das ist unsere Erinnerung mit dem Abendmahl, hat uns gereinigt, hat uns befreit, hat uns eine neue Aussicht gegeben auf ein Leben mit ihm. Und wir wissen, als Jesus dann vor der Kreuzigung noch da war, spricht er in Johannes 8,12: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nur in Jesus ist das Heil zu finden. Und Jesu Kreuzigung, wie ich erwähnt habe, brachte Blut, mit dem er uns gereinigt hat. Und er starb dabei. So eine Olive bringt Segen und das Blut macht uns heil und rein. Und somit ist Jesu Kreuzigung nicht nur eine Sühnung für uns, sondern auch eine Hinzeige, dass wir Sünder sind. Und das müssen wir uns vor Augen führen lassen. Wir sind verloren und ein Mensch geht hin und sühnt für uns. Und das ist nicht nur ein Mensch, das ist der Gott selbst. Jeder, der zu ihm sich hinwendet, wird erhellt. Wir sind Zeugen, dass Jesus lebt. Sein Zeugnis ist in uns. Deshalb erinnern wir uns an seine Leiden. Um uns nochmal bewusst zu führen, was hat er für dich und mich getan? An meiner Stelle. Und das Licht, was er uns gebracht hat, es leuchtet und weist uns auf ihn hin. Wir können die Bibel viel besser verstehen. Wir wissen, wie wir zu handeln haben. Aber Jesus zeigt uns unsere Schattenseiten auch und zeigt uns, wo das Licht nicht hinkommt. Und das ist etwas, ich denke mal, wo wir, wenn wir uns an ihn erinnern, was uns dahin führt, demütig für ihn zu werden, es uns zu danken, wie groß ist unser Herr, dass er uns für uns gegangen ist, um zu sterben. Dann, es gilt immer noch, dass Jesus Sühne macht. Es gilt immer noch. Und Menschen kommen zum Glauben, das ist einfach nur wunderbar, wenn Menschen auch heute noch dieses erleben können. Und ich möchte, es hat zu mir gesprochen und ich möchte uns dazu anleiten, dass wir wirklich andächtig vor Jesus treten, ihm dafür danken, das, was er für uns getan hat. Und wenn wir nicht mit Jesus sind, es soll uns dahin bringen, dass wir in ihm das Licht bekommen. Mache dir Gedanken über deine Situation, über deine Finsternis, in der du lebst. Es gibt Licht bei Jesus Christus. Nein, das Licht Jesus ist nicht aus. Denn wir sind das Licht der Welt durch Jesus, den Gekreuzigten. Amen. Ich möchte euch noch Zeit geben zum Gebet. Bitte steht nach Möglichkeit auf und ich werde dann abschließen.